Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie dabei sind. Zum vorletzten Mal steht hier das alttestamentliche Buch Josua im Mittelpunkt. Genauer gesagt die Kapitel 21 und 22. Inzwischen ist ein lang gehegter Traum für das Volk Israel in Erfüllung gegangen. Nach mehr als 400 Jahren hatten sich die Israeliten aus Ägypten aufgemacht, um das verheißene Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Unter der Leitung von Josua gelang es ihnen, nach und nach verschiedene Städte und Regionen einzunehmen. Schließlich kehrte Frieden ein, und Josua konnte damit beginnen, das Land unter den Stämmen Israels aufzuteilen. Dass diese Aufteilung von großer Bedeutung ist, kann man allein daran erkennen, dass der Bericht darüber im Josua-Buch einen breiten Raum einnimmt, nämlich die Kapitel 13 bis 21, wobei Kapitel 21 dem Stamm Levi gewidmet ist, der im Volk Israel eine ganz besondere Rolle spielt. Wer sich mit dem Alten Testament beschäftigt, kommt an den 12 Stämmen Israels nicht vorbei. Israel. Dieser Name taucht zum ersten Mal im ersten Buch Mose Kapitel 32 auf. Dort wird berichtet, wie der Stammvater Jakob diesen Namen fast schon wie einen Ehrentitel zugesprochen bekommt. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, so ist dort zu lesen. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Israel. Dieser Name bedeutet so viel wie Gottesstreiter oder der Mann, der mit Gott kämpft. Aus den 12 Söhnen Jakobs, oder wenn Sie so wollen, aus den 12 Söhnen Israels, gehen dann die 12 Stämme Israels hervor. Der Stamm Josef allerdings geht auf in den Stämmen Ephraim und Manasse, weil diese beiden Söhne Josefs von ihrem Großvater Jakob die gleichen Rechte zugesprochen bekommen wie dessen Söhne. Im Grunde gibt es nun also nicht nur 12, sondern genau genommen 13 Stämme Israels. Wenn man jedoch eine Landkarte zur Hand nimmt, auf der die Siedlungsgebiete der einzelnen Stämme eingetragen sind, dann wird man feststellen, dass anscheinend nur 12 Stämme bei der Landverteilung berücksichtigt wurden. Der Stamm Levi fehlt. Warum nur? Wenn Sie sich an die Mosebücher erinnern, aus dem Stamm Levi werden die Priester und für die einfacheren Aufgaben an der Stiftshütte die sogenannten Leviten rekrutiert. Dieser Dienst, der für das Volk und sozusagen vor dem Angesicht Gottes verrichtet wurde, machte den Stamm Levi zu etwas Besonderem. Und das machte sich eben auch bei der Landverteilung bemerkbar. Der Stamm Levi bekommt von Josua kein eigenes Siedlungsgebiet zugewiesen, sondern die Menschen aus diesem Stamm sollen in bestimmten Städten inmitten der anderen Stämme ihr Zuhause finden. Allein schon dadurch wird die dienende Funktion der Priester und Leviten für das ganze Volk zum Ausdruck gebracht. In den ersten Versen von Kapitel 21 wird berichtet: Da traten herzu die Häupter der Sippen unter den Leviten zu dem Priester Eleazar und zu Josua, dem Sohn Nuns, und zu den Häuptern der Sippen unter den Stämmen Israels und redeten mit ihnen in Silo im Lande Kanaan und sprachen: Der Herr hat geboten durch Mose, dass man uns Städte geben solle, um darin zu wohnen, und dazu Weideplätze für unser Vieh. Da gaben die Israeliten den Leviten von ihren Erbteilen nach dem Befehl des Herrn diese Städte und ihre Weideplätze. Insgesamt 40 Städte werden dem Stamm Levi zugewiesen, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden. Und erst damit ist die Aufteilung des Landes Kanaan unter den Stämmen Israels nun wirklich komplett. In den nächsten knapp 40 Versen unseres Bibeltextes werden die Städte und Weideplätze, ihre geografische Lage und so weiter ganz genau beschrieben. In den drei letzten Versen dieses Kapitels heißt es dann schließlich: So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben, und sie nahmen's ein und wohnten darin. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte, und keiner ihrer Feinde widerstanden ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Die Israeliten sind nun also im Besitz des Landes Kanaan. Aber ihnen steht nur ein kleiner Teil der Landfläche zur Verfügung, die Gott ihnen ursprünglich versprochen hat. Wenn sie noch mehr davon nutzen möchten, müssen sie losziehen und es in Besitz nehmen. Ich bin der Meinung, dass wir die Zusage Gottes an die Israeliten ganz wörtlich nehmen müssen. Alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer sein. Von der Wüste bis an den Berg Libanon und von dem Strom Euphrat bis ans Meer im Westen soll euer Gebiet sein. Nur wenn man das Betreten der einzelnen Regionen als Bedingung versteht für die Inbesitznahme, nur dann wird verständlich, warum am Ende von Josua 21 vom ganzen Land die Rede ist, obwohl Gott doch so viel mehr versprochen hat. Das restliche Land wurde von den Israeliten eben noch nicht in Besitz genommen, noch nicht mit den Füßen betreten. Allerdings in dem Teil, in dem sie nun leben, herrscht endlich Frieden. Die Feinde sind besiegt. Von hier aus wird es möglich sein, weitere Gebiete zu erobern. Für mich ist das ein Sinnbild für die heutige Zeit, in der viele Menschen darüber klagen, dass sie überhaupt nicht mehr so richtig zur Ruhe finden können. Wer Jesus Christus sein Leben anvertraut und sich der Erlösung durch ihn gewiss ist, der bekommt schon etwas von der zukünftigen Ruhe zu spüren, die Gott uns verheißt. Im 3. und 4. Kapitel des Hebräerbriefes spielt diese Ruhe eine wichtige Rolle. Da heißt es zum Beispiel, wenn Josua die Israeliten zur Ruhe geführt hätte, gemeint ist hier offenbar eine vollkommene Ruhe, so würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Im Rückblick muss man leider feststellen, dass die Israeliten niemals das ganze Land in Besitz genommen haben, das Gott ihnen zugesagt hat. In diesem großen, nicht eroberten Rest gab es auch zu allen Zeiten Feinde, die den Israeliten das Leben schwer machten. Der Grund für das alles ist der Unglaube des Volkes Israel. Erinnern wir uns an die Situation in Kadesh Barnea, als bereits die Väter- und Großvätergeneration der Israeliten in das Land Kanaan einmarschieren sollte. Sie taten es nicht, aus Angst vor den scheinbar übermächtigen Feinden. Erst eine Generation später setzten sie ihre Füße in das verheißene Land. Aber sie nahmen eben nie alles Land ein. In unserem Bibeltext heißt es in Vers 44, und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Diese Aussage erinnert mich an die Einladung Jesu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gern spreche ich in diesem Zusammenhang von der Ruhe der Erlösten. Es ist eine innere Ruhe, eben die Gewissheit, erlöst zu sein und keine Angst mehr davor haben zu müssen, eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes für die eigene Schuld zur Verantwortung gezogen zu werden. Die Ruhe, die das Volk Israel genießen kann, ist nur eine vorübergehende Ruhe. Aber die haben sie bitter nötig. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung und nach den Eroberungskämpfen im Land Kanaan muss es eine große Freude für sie gewesen sein, das Land zu bebauen und dann auch die ersten eigenen Früchte genießen zu können. Wir erreichen Kapitel 22 und hier werden wir noch einmal daran erinnert, dass sich die Stämme Ruben und Gad sowie die eine Hälfte des Stammes Manasse bereits zu Moses Zeiten im Ostjordanland niederließen. Die wehrfähigen Männer aus diesen Stämmen haben dann allerdings den restlichen Israeliten dabei geholfen, das Land westlich des Jordans zu erobern. In Kapitel 22 wird nun geschildert, wie Josua diese Kriegsleute nach getaner Arbeit nach Hause zurückschickt. Hören Sie dazu die Verse 1 bis 5. Da rief Josua die Rubeniter und Gaditer und den halben Stamm Manasse und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, und habt gehorcht meiner Stimme in allem, was ich euch geboten habe. Ihr habt eure Brüder diese lange Zeit bis zum heutigen Tag nicht verlassen und habt festgehalten an dem Gebot des Herrn, eures Gottes. Weil nun der Herr, euer Gott, eure Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie er ihnen zugesagt hat, so wendet euch nun und zieht hin zu euren Wohnstätten, in das Land eures Erbes, das euch Mose, der Knecht des Herrn, gegeben hat, jenseits des Jordans. Achtet aber nur genau darauf, dass ihr tut nach dem Gebot und Gesetz, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und wandelt in allen seinen Wegen und seine Gebote haltet und ihm anhangt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Soweit die Verse 1 bis 5. Die Kriegsleute werden also mit einem herzlichen Dankeschön feierlich verabschiedet. Aber sie werden auch ermahnt, sich stets an Gottes Gebote zu halten und ihn von Herzen zu lieben. Ich denke, diese Ermahnung kam nicht von ungefähr, denn diese 2,5 Stämme hatten in gewisser Weise die enge Gemeinschaft mit dem Rest des Volkes verlassen, und zwar nur, weil ihnen das Gras auf der östlichen Seite des Jordans ein wenig grüner erschien. Ja, aus meiner Sicht ließen sie sich auf der falschen Seite des Jordans nieder, wie spätere Ereignisse noch zeigen werden. Doch nun weiter mit unserem Bibeltext. Ich lese die Verse 6 bis 10. So segnete Josua sie, also die Männer, die ihnen geholfen hatten, und ließ sie gehen, und sie gingen zu ihren Wohnstätten. Dem einen halben Stamm Manasse hatte Mose Erbteil gegeben in Baschan, der anderen Hälfte gab Josua ihr Erbteil unter ihren Brüdern diesseits des Jordans nach Westen zu. Und als er sie gehen ließ zu ihren Wohnstätten und sie gesegnet hatte, sprach er zu ihnen: Ihr kommt wieder heim mit großem Gut zu euren Wohnstätten, mit sehr viel Vieh, Silber, Gold, Kupfer, Eisen und Kleidern. So teilt nun die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. Da kehrten zurück die Söhne Ruben, die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse und gingen von den Israeliten weg aus Silo, das im Lande Kanaan liegt, damit sie ins Land Gilead zögen zum Lande ihres Erbes, das sie nach dem Befehl des Herrn durch Mose geerbt hatten. Und als sie zu den Steinkreisen des Jordans kamen, die noch im Lande Kanaan liegen, bauten die Söhne Ruben, die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse dort am Jordan einen Altar, groß und ansehnlich. Sie erinnern sich noch an die beiden Denkmäler, die Josua errichten ließ, als er mit dem Volk den Jordan durchquert hatte? 12 Steine wurden mitten im damals trockenen Flussbett des Jordans aufgerichtet und 12 weitere Steine auf der Westseite im Land Kanaan. Diese beiden Denkmäler haben jedoch nichts zu tun mit den Steinkreisen, die in Vers 10 genannt werden. Sie stehen an einem anderen Ort. Auffällig ist die Formulierung, dass die Heimkehrer einen Altar errichten, der groß und ansehnlich war. Mit einem Altar in einer Kirche lässt er sich mit Sicherheit nicht vergleichen. Vielmehr war er ein richtiges Bauwerk, das man schon von Weitem erkennen konnte. Das erklärt auch, warum dieser Altar von den übrigen Stämmen Israels als Provokation angesehen wird. Entsteht hier etwa ein neues Heiligtum, fragten sich die Israeliten. Und wenn ja, zu wessen Ehren? Normalerweise ist doch die Stiftshütte der richtige Ort, um dem Gott Israels die Ehre zu geben. Und die Stiftshütte hatte damals in Silo ihre Bleibe gefunden. Ich lese weiter ab Vers 11. Als aber die Israeliten sagen hörten, siehe, der Stamm Ruben und der Stamm Gad und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut an den Grenzen des Landes Kanaan, bei den Steinkreisen des Jordans, an der Grenze des Gebiets von Israel, da versammelte sich die ganze Gemeinde Israel in Silo, um gegen sie zu Felde zu ziehen. Offenbar befürchten die Israeliten, dass auf dem neu errichteten Altar Opfer zu Ehren einer anderen Gottheit dargebracht werden könnten. Um das zu verhindern, wird eine Delegation zu den Heimkehrern geschickt. Weiter ab Vers 13. Und Israel sandte zu ihnen ins Land Gilead den Pinhas, den Sohn Eleasars, den Priester, und mit ihm 10 Fürsten aus jeder Sippe der Stämme Israels einen, und jeder war Haupt seiner Sippe über 1000 in Israel. Und als sie zu ihnen ins Land Gilead kamen, redeten sie mit ihnen und sprachen: So lässt euch sagen die ganze Gemeinde des Herrn. Wie versündigt ihr euch an dem Gott Israels, dass ihr euch heute abkehrt von dem Herrn und dass ihr euch einen Altar baut und von dem Herrn abfallt? Ist's nicht genug mit der Schuld von Peor, von der wir bis zum heutigen Tag noch nicht gereinigt sind und um deretwillen eine Plage unter die Gemeinde des Herrn kam? Und ihr wendet euch heute von dem Herrn weg, dann wird es geschehen. Heute lehnt ihr euch auf gegen den Herrn, und morgen wird er über die ganze Gemeinde Israel zürnen. Die Delegierten aus dem Volk Israel beschuldigen also die Heimkehrer, einen Altar für Baal gebaut zu haben. Sie erinnern sich an jene Begebenheit, als sich Israel leichtfertig auf diesen Götzen eingelassen hatte. Damals heirateten israelitische Männer moabitische Frauen, die den Götzen Baal Peor verehrten. Daraufhin wurde das Volk Israel schwer von Gott bestraft. Und offenbar fürchteten sich die Israeliten nun davor, dass sich etwas Ähnliches wiederholen könnte. Doch die Männer aus den 2,5 Stämmen, die bereits auf dem Weg nach Hause sind, haben eine ganz andere Erklärung dafür, warum sie einen so prächtigen Altar gebaut haben. Weiter ab Vers 21. Da antworteten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse und sagten zu den Obersten über 1000 in Israel: Der starke Gott, der Herr, der starke Gott, der Herr weiß es, so wisse es auch Israel. Fallen wir ab oder lehnen wir uns auf gegen den Herrn, so helfe er uns heute nicht. Und wenn wir darum den Altar gebaut haben, dass wir uns von dem Herrn abwenden wollten, um Brandopfer oder Speisopfer darauf zu opfern oder Dankopfer darauf darzubringen, so suche es der Herr heim. Offenbar haben die Rückkehrer aus den Stämmen Ruben und Gad und dem halben Stamm Manasse niemals die Absicht gehabt, auf ihrem Altar Opfergaben darzubringen. Ihr Altar ist lediglich, so stelle ich mir das jedenfalls vor, ein vergrößertes Modell des Brandopferaltars aus der Stiftshütte und soll alle daran erinnern, dass sie ein Teil des Volkes Israel sind, egal ob sie diesseits oder jenseits des Jordans wohnen. Die Männer, die auf dem Weg nach Hause sind, erklären das Ganze so: Haben wir es nicht vielmehr aus Sorge darum getan, dass wir dachten, künftig könnten eure Söhne zu unseren Söhnen sagen: Was geht euch der Herr, der Gott Israels, an? Der Herr hat den Jordan zur Grenze gesetzt zwischen uns und euch, ihr Söhne Ruben und Gad. Ihr habt keinen Anteil am Herrn. Damit würden eure Nachkommen, unsere Nachkommen, von der Furcht des Herrn abwenden. Darum sprachen wir: Lasst uns einen Altar bauen, nicht zum Brandopfer noch zum Schlachtopfer, sondern damit er ein Zeuge sei zwischen uns und euch und unserem Nachkommen. Den Erbauern des Altars, also den Leuten aus den 2,5 Stämmen, ist es sehr ernst mit ihrem Anliegen. Und die Vertreter der anderen Stämme akzeptieren ihre Erklärung. Ab Vers 31 wird berichtet: Und Pinhas, der Sohn Eleasas, der Priester, sprach zu den Söhnen Ruben, Gad und Manasse: Heute erkennen wir, dass der Herr unter uns ist, weil ihr euch nicht an dem Herrn versündigt habt mit dieser Tat. Nun habt ihr die Israeliten errettet aus der Hand des Herrn. Da kehrten Pinhas, der Sohn Eleasas, der Priester, und die Obersten aus dem Lande Gilead von den Söhnen Ruben und Gad ins Land Kanaan zu den Israeliten zurück und sagten's ihnen an. Das gefiel den Israeliten gut, und sie lobten Gott und sagten, dass sie nicht mehr gegen sie zu Felde ziehen wollten, um das Land zu verderben, darin die Söhne Ruben und Gad wohnten. Und die Söhne Ruben und Gad benannten den Altar: Denn Zeuge ist er zwischen uns, dass der Herr Gott ist. Die Israeliten sehen also ein, dass sie die Stämme aus ihren Bruderstämmen vorschnell und völlig zu Unrecht einer gotteslästerlichen Tat verdächtigt haben. Nun ja, so etwas soll es gelegentlich auch in christlichen Gemeinden geben. Gut, wenn man die Sache dann friedlich klären kann, ohne dass es zu dauerhaften Verstimmungen kommt oder immer noch irgendwelche Gerüchte kursieren. So positiv die Sache mit dem Gedenkaltar auch ausgeht, die Aufteilung des Volkes Israel in zwei Lager, diesseits und jenseits des Jordans, erweist sich später nicht als vorteilhaft. Im Laufe der Geschichte kommt es dann allerdings zu einer Spaltung in einen Nordteil und einen Südteil, die noch viel bedeutsamer ist. Ja, eine wirklich tragische Entwicklung. Erinnern wir uns daran, dass im alten Israel auf dem Brandopferaltar im Vorhof der Stiftshütte Teile von Opfertieren verbrannt wurden. Dadurch sollte deutlich gemacht werden, dass die Sünde des Volkes sozusagen tödliche Konsequenzen nach sich zieht. Somit ist der Brandopferaltar im Rückblick ein Symbol für das, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Er hat die Sünden der Menschen auf sich genommen und ist für sie gestorben. Für Jesus war es ganz wichtig, dass es unter seinen Jüngern und der christlichen Gemeinde nicht zu Spaltungen kommt, ähnlich der Spaltung im Volk Israel. Im Johannesevangelium Kapitel 17 wird berichtet, dass Jesus zu seinem himmlischen Vater betet: Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es um die beiden letzten Kapitel des Josua-Buches. Nachdem Josua das Volk Israel in das verheißene Land gebracht und die einzelnen Gebiete an die Stämme verteilt hat, ist sein großer Auftrag, den er von Gott bekommen hat, erledigt. Allerdings versammelt er die Repräsentanten des Volkes dann noch zu einem großen Landtag. Mehr darüber in der nächsten Sendung, zu der ich Sie herzlich einlade.